Achtung, das sind eine andere Fähigkeit, Mannschaft. Dazu beginnt bitte jeder Angriff auf den Zug.
Das Hauptproblem war dann diese Föderalismusreform. Das heißt, es gab keine Bundesdiskussion mehr, es gab keine Zuständigkeit mehr im Bundesjustizministerium, sondern jedes Land machte das, was es wollte.
Herzlich willkommen zum Podcast Haftzeit. Heute wird die Sendung moderiert durch Frau Schwarze-Meyer und meine Wenigkeit. Wir sind heute zu Gast bei Professor Dr. Melike.
Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg gefunden haben nach Hamburg.
Ja, ja, war zwar etwas kompliziert, aber es ging dann doch.
Ja.
Vielleicht am Anfang etwas zu Ihrer Person, Herr Professor Dr. Melike. Sie sind Jurist und Sozialwissenschaftler und zu Ihren wichtigsten beruflichen Stationen gehören Leiter der Fortbildungsabteilung des Deutschen Vereins für öffentliche Fürsorge, Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt, 15 Jahre Ministerialdirigent im Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein, Gründer des Instituts für Sozialwirtschaft in Lüneburg. Daneben waren Sie auch Schriftleiter der Zeitschrift Forum Strafvollzug und haben nebenher auch noch viele Bücher geschrieben.
Alles richtig.
Ja. Sie gelten als Experte, als großer Experte auf dem Gebiet der Kriminal- und Sozialpolitik. Das kann man so sagen, Herr.
Ich bin jetzt 82, also ich habe mir das über Jahrzehnte verdient, ja.
Herr Melike, Sie waren ja sehr erfolgreich beruflich und sind ein, wie schon gesagt, ein anerkannter Experte. Aber es gab ja auch andere Zeiten, in denen Sie als Jugendlicher Glatze genannt wurden, was man so ja nicht sieht.
Nee, ich habe noch Vollnamen, oder mittlerweile habe ich wieder Vollnamen. Das nennt sich Resozialisierung.
Ja, ja.
Mein Haarwuchs ist resozialisiert.
Ja, also wieder gekommen. Ja. Aber Sie wurden Glatze genannt, das war zur damaligen Zeit.
Das war ein Schimpfwort, ja klar.
Ja, können Sie dazu was sagen zu der Zeit? Ich will jetzt da hinaus, wo es ja nicht so gut aussah, um den zukünftigen Lebensweg.
Ja, das war auch überhaupt nicht absehbar. Nein, ich war ja, mein Vater ist im Krieg gefallen. Und ich bin dann nach Göttingen zu den Großeltern und war da emotional überhaupt nicht zu Hause. Also das hat mir nicht gut getan, sage ich mal so. Und dann hatte ich auf der Straße auch so ein Milieu oder Kumpels, die mir auch nicht gut getan haben. Und ich weiß, damals war die Frage, kommt der jetzt, muss der ins Heim, muss der in Heimerziehung? Und was passiert mit dem eigentlich? Also da war ich so 12, 13, da war ich ein gefährdeter Jugendlicher ohne Eltern. Meine Mutter war ja weit weg. Und das habe ich in dem Buch dann auch beschrieben, wie dann plötzlich meine Mutter, da war ich 12, 12 und halb, meine Mutter mich in der Schule abholte und ich war ein völlig anderer Mensch. Ja. In dem Moment, sie hat mich mitgenommen an den Bodensee, kam noch dazu die heile Welt des Bodensees und ich sprach da Hochdeutsch. Im Gegensatz zu den Süddeutschen da unten. Ich konnte plötzlich mit meiner Sprache und Sprachfähigkeit Punkte machen. Ich kam sogar aufs Gymnasium. Weiß nicht, wie sie das geschafft hat damals. Aber sie hat mich ins Gymnasium gebracht. Die Deutschlehrer haben sich um mich gekümmert. Ja, und seitdem bin ich ein anderer Mensch geworden. Also, ja. Aber wenn ich nicht dieses Erlebnis gehabt hätte, Turning Point nennt sich das, glaube ich, in der Kriminologie, dann weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre,
ja. Ja, für sich dann eventuell zu sehen, dass es hätte auch in die andere Richtung gehen können.
Ja, natürlich.
Können.
Ja, 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 ja.
Und ich glaube mal, diese Einsicht beeinflusst einen ja im zukünftigen Leben.
Ich habe ja später dann im Jugendvollzug in Schleswig-Holstein immer die Jugendlichen, das war sogar zu Weihnachten, immer besucht und habe gedacht, so einer hättest du auch sein können. Das hätte aus dir werden können, ja.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Knastdilemma.
Ja.
Und haben es auch Streitschrift genannt.
Ja.
Warum Streitschrift? Und was hat Sie bewegt, dieses Buch, das nicht nur für Fachleute geschrieben ist, zu schreiben?
Ja, also das ist gut, dass Sie diesen Untertitel Streitschrift so betonen, weil es streitet sich, mit denen ich Streit anfangen wollte. Das waren die Justizverwaltungen, die Justizminister, die Justizsenatoren, die streiten sich nicht mit mir. Weil die machen ihren Job so weiter wie ohne dieses Buch vorher auch schon. Mhm. Und sind vor allem in erster Linie orientiert, dass sie in den Medien gut wegkommen und in den Parteien, dass sie da Karriere machen können. Und insofern sehe ich das ziemlich kritisch mittlerweile, aber ich arbeite jetzt hier an der dritten Auflage. Also ich lasse nicht nach. Ich
bin, Sie wollen, Sie bleiben dran.
Ich will einen Streithammel, ja. Und aber das von daher muss ich, wenn ich eine Bilanz ziehe, ich bin ja seit 61 tätig in diesem Reso-Bereich, muss ich sagen, wir hatten früher viel bessere Jahre, 70er, 80er Jahre. Und ich habe ja neulich auch einen Aufsatz geschrieben, sinkt die Sonne der Resozialisierung, Fragezeichen. Und mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, die Sonne geht unter, die Sonne der Resozialisierung geht unter, weil man kann damit vor allem politisch und medial kaum noch Punkte machen. Also das Thema ist marginalisiert und sowohl in der Wissenschaft wie in der Politik kann man mit Reform in diesem Bereich kaum noch Erfolge erzielen. Ja. Aber ich lasse trotzdem nicht nach.
Hätten Sie eine Idee, wie man, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, also Gesellschaft interessiert sich nicht für Strafvollzug. Ne? Wie die Zuhörer wissen, wir sind, Herr Ahrens und ich selber, beide also jetzt ehemalige Vollzugsbedienstete, und man hat ja auch in seinem Berufsleben erlebt, dass man keine Lobby hatte, dass dieses Thema Strafvollzug überhaupt nicht war. Denken Sie denn, dass es eine Möglichkeit gäbe, in der Gesellschaft da nochmal ein anderes Ohr zu öffnen?
Ich habe ja mittlerweile 4 Enkel, unterschiedlich im Alter, Schulkinder mittlerweile alles. Und mit denen rede ich oft über Gefängnisse. Und die sind hochinteressiert. Und die fragen mich, ja, was sind das für Böse und so, wieso gehst du ohne Waffe in Gefängnisse eigentlich? Sind da wirklich nur Gefährliche eingesperrt und so? Also die sind hochinteressiert daran. Und deswegen ist es eine Bildungsfrage. Also wenn man so will, schon im Kindergarten anfangen zu diskutieren mit den Kindern, wer muss eigentlich ins Gefängnis? Wer sind diese Straftäter? Sind das solche wie du und ich? Oder wo kommen die eigentlich her? Dann kann man da, glaube ich, die Wurzeln und die Weichen anders stellen. Aber so wird heute nicht diskutiert, auch in den Familien nicht diskutiert. Wir haben im Fernsehen die Morde jeden Tag. Wir haben die großen Schlagzeilen in den Zeitungen. Also überall steht das Thema Verbrechen und Sicherheit, Kriminalität im Vordergrund. Und wir müssen völlig anders ansetzen mit Resozialisieren, mit Sozialisieren. Also Resozialisieren fängt in der Sozialisation an. Ich bin selbst ein Beispiel dafür, wie man resozialisiert werden kann, wenn man rechtzeitig die Kurve zur Sozialisation kriegt. Und das fängt, ja, ich würde mittlerweile sagen, im Kindergarten an.
Ja. Und die Sozialisation endet.
Endet nie.
Ja, endet nie.
Genau. Ich bin mein 82, ich habe jeden Tag mit meiner Frau Diskussionen darüber, weil ich jetzt endlich bestimmte Sachen aufhöre und bestimmte Eigenschaften.
Vielleicht nochmal ganz allgemein, wenn ich das mal sagen soll, zum Strafvollzug für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also in Deutschland befinden sich etwa 60.000 Gefangene. Circa 50.000, davon sind 50.000 Strafgefangene und etwa 10.000 Gefangene in U-Haft. Verteilt auf etwa 185
Gefängnisse.
Gefängnisse. Und davon sind circa 7% Ersatzfreiheitsstrafer. 96.
Wobei, wenn ich das kurz sagen darf, die Zahlen werden gerade aktualisiert.
Okay.
Also durch die letzten Jahre, auch durch Corona und so, diese Zahlen, in der neuen Auflage werde ich die nochmal präzisieren.
Ja. 96% werden irgendwann wieder entlassen.
Ja.
Das bedeutet, dass nur 4% dann dauerhaft dort bleiben und 40% der Inhaftierten bereits innerhalb eines Jahres wieder entlassen werden.
Ja.
Der Strafvollzug kostet dem Steuerzahler circa 4,5 Milliarden Euro.
Wahrscheinlich mehr mittlerweile.
Ja. Also das ist schon ein Thema, das
natürlich
beschäftigt. Herr Millicke, Sie klagen an, dass es an nachhaltigen Konzepten auf der Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse der Kriminologie und der Strafvollzugswissenschaft mangelt, sowie an entsprechenden nachhaltigen, wirkungsvollen Masterplänen der Resozialisierungspolitik. Das ist auch heute noch so.
Leider, muss man so sagen, ja.
Also Maßnahmen, die im Strafvollzug getroffen werden, nicht ausreichend evaluiert werden.
naja, Maßnahmen zum Thema Resozialisierung.
Ja.
Und man muss dann eben sagen, das fängt ja an in der Kita, in der Schule, geht dann mit 14 rein in die Jugendkriminalität, geht dann in ambulante Maßnahmen rein, geht in Projekte der freien Straffälligenhilfe hinein, geht dann in den Jugendvollzug, in den Erwachsenenvollzug. So, also das heißt, das alles muss unter dem Oberbegriff Resozialisierung sich erstmal konzeptionell verständigen, was ist eigentlich richtig. Und da wir kein Bundesgesetz mehr haben, da wir 16 verschiedene Bundesländer und Bundesländergesetze haben, fehlt dieser Zusammenhang. Was heißt eigentlich heutzutage Resozialisierung? Wir haben so viel Einwohner in Deutschland wie noch nie. Warum? Weil die Grenzen auf sind. Mhm. Weil Ukraine, weil viele kommen aus afrikanischen Ländern zu uns. Was heißt da eigentlich noch Sozialisation? Und was heißt da Resozialisierung? Sie wissen selber besser, wie viele Nichtdeutsche mittlerweile auch in deutschen Gefängnissen sind. Mhm. Also was heißt dann noch Resozialisierung? Und das muss alles neu konzipiert und neu gedacht werden.
Mhm. Ihr Vorschlag war ja, glaube ich, da ein Bundesinstitut eventuell zu schaffen zur Überprüfung der Maßnahmen.
Also wenn wir uns ansehen, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen, in der Medizin, in der Bildung, im Umgang mit Behinderten und so, wie da die Fachdiskussion gebündelt wird, und da gibt es häufig genau diese Bundesverbände, diese Bundesinstitute, die da wesentliche Beiträge leisten, das finden wir im Strafvollzug im Grunde nicht mehr.
Ja, das ist schade. Wirklich,
ja, ne? Ja, nicht nur schade, sondern man sieht die Auswirkungen. Mhm. Es ist ein finde, unhaltbarer Zustand.
Ja. Also in der Medizin ist es ja selbstverständlich, dass zum Beispiel ein Medikament auf seine Wirkung geprüft wird.
Eben, ja.
Und das müsste ebenfalls auch im Strafvollzug stattfinden, indem ich sage, dass folgende Maßnahmen diesen Erfolg erzielen.
Ja, eben, zum Beispiel.
Und das Problem ist ja, dass diese Erfolge ja dann auch erst nach der Entlassung eigentlich zu sehen sind.
Und da endet die Zuständigkeit des Strafvollzugs. Das heißt also, die Effekte, die Wirksamkeit des Strafvollzugs kann ich auch während dem Vollzug feststellen, aber vor allem nach der Entlassung.
Ja.
Und Rückfall passiert nach der Entlassung.
Ja.
So, und wer ist dafür zuständig? In den Ministerien haben wir unterschiedliche Abteilungen. Da sind die einen für die Bewährungshilfe zuständig, die anderen für die freie Strafhilfe. Und dann gibt es die Vollzugsabteilung. Aber schon in den Ministerien findet diese übergreifende Koordination nicht statt.
Mhm. Helmut Kohl hat mal gesagt, in Ihrem Buch, zitieren Sie ihn auch mal, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Ja, natürlich. Resozialisierung beschäftigt sich ja mit Straffälligkeit. Und das entscheidende Ziel bei der Resozialisierung ist, dass jemand nicht mehr straffällig wird. Das heißt, die Wirksamkeit zeigt sich am Thema Rückfall. Wenn ich Rückfall vermeiden kann, ist das schon mal eine gelungene Resozialisierung. Mhm. Dass es dem dann trotzdem möglicherweise nicht gut geht, dass das ein Rotweinbruder ist, dass der auf der Straße lebt, das ist ein anderes Thema, das sind soziale Probleme. Mhm. Aber resozialisieren heißt Straftaten verhindern. Mhm. Und das ist der Maßstab, ist der Rückfall.
Nun sind, wenn man das im Kontext der gesellschaftlichen Bedingungen momentan sieht, sicherlich eine ganz schwierige Sache im Moment, ne? Wenn man die, so schon sagen, der Zuzug, der ist, ne? Dass wir nicht geschafft haben, ich kenne aus meiner Arbeit, also auch junge Inhaftierte, die nach Deutschland gekommen sind 2015 und mit denen man sich überhaupt nicht beschäftigt hat und Drogenhändler eben schneller waren als jede Einrichtung, die wir hier in Deutschland zur Verfügung hatten. Ne?
Ja,
das ist irgendwie, erlebt man das jetzt im Strafvollzug so, dass vieles eben doch selber zusammengerührt ist, das, was wir jetzt gerade zu bewältigen haben. Und eigentlich bewältigen wir es nicht, ne? Wir verwalten jetzt das gerade alles.
Naja, aber das ist ja ein Merkmal des Vollzuges, das heißt, deswegen habe ich ja die Leute, die im AVD arbeiten, so, schätze die sehr und habe sie richtig gern auch, weil die leben ja mit dieser Unwirksamkeit, die leben ja damit, dass sie den Erfolg nicht bestätigt bekommen.
Mhm.
Und das ist das Problem. Also sie müssen ja allen Berufsgruppen, zu jedem Berufsgruppe gehört dazu, dass sie feststellen können, was ist wirksam, was ist erfolgreich. Und das versehen sie dann mit Lob und mit Anerkennung. Aber im Vollzug ist die Frage, was ist da eigentlich zu loben und wer gibt dort eigentlich welche Anerkennung? Und die richtige Krönung der Anerkennung ist der fehlende Rückfall. Mhm. So, also das fällt schon mal systematisch weg. Und dann ist die Frage, wie ist das im Klima? Was macht der allgemeine Vollzugsdienst? Was findet morgens mit der Nebenkontrolle statt? Wer ist 24 Stunden am Tag mit dem Gefangenen zusammen? Das ist der allgemeine Vollzugsdienst. Und da muss ich sagen, alle Achtung, wie die überleben gewissermaßen und ihre eigenen Erfolge auch definieren. Weil der große Erfolg, nämlich die Verringerung des Rückfalls, den kriegen sie nicht bestätigt. Ja.
Und oft auch gar nicht zur Kenntnis. Weil es eben auch nicht erhoben wird vernünftig, ne, dass man sagen kann, ab und zu sieht man mal jemanden, ach, der ist ja schon wieder da, aber schon wieder, mein Gott, das zweite Mal. Ja, aber mehr hört man über die, über so eine, wird auch in so einer Anstalt nicht ausgewertet, wie viele Rückfälle haben wir denn, zumindest jetzt.
Sicherlich. Wir im offenen Verzug haben sicherlich bekommen Erfolgsmeldungen eher zu spüren, indem wir Menschen zum Beispiel...
Der kommt wieder.
Ja. Also wenn er dann wiederkommt, dann ist etwas schiefgelaufen.
Zum Beispiel,
ja. Aber ansonsten, wenn zum Beispiel auch junge Männer zum Beispiel eine Arbeit nachgehen, die sie vielleicht vorher nicht nachgegangen sind,
richtig,
und dann tagtäglich rausgehen aus der Anstalt und ihre Arbeit nachgehen, dann empfinde ich das als Erfolg.
Mhm. Aber wie? Ja, klar.
Ja, das ist etwas, was wir natürlich im offenen Verzug haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AVD, im geschlossenen Verzug, haben das natürlich so nicht.
So nicht,
nein. Gar nicht, ne? Ja. Ist da nochmal mit besonders Achtung davor, wie sie das dort mit dem großen Sicherheitsdenken da auch immer, was sicherlich auch sehr schwierig ist, das jeden Tag da zu bewältigen. Ne?
Ja.
Und Menschlichkeit eigentlich nicht so richtig rüberkommen
im
darf.
Im Alltag, dieses Zusammenleben im Alltag auf der Abteilung, auf der Station, das ist der entscheidende Faktor für Resozialisierung.
Ja.
Und das wird am wenigsten wahrgenommen, am wenigsten belohnt.
Mhm.
Und wenn man in der Hierarchie mal schaut, AVD, darüber dann die Sozialarbeiter, darüber die Psychologen, darüber die Volljuristen, dann wird das nicht genug gewertschätzt, was eigentlich der AVD alltäglich von morgens beginnend mit der Nebenkontrolle bis nachts zum Einschluss, was der eigentlich tatsächlich leistet. Das ist der entscheidende Faktor aber.
Da haben es die Kollegen, die im allgemeinen Verzugsdienst, im offenen Verzug arbeiten, etwas leichter.
Wir kriegen
Erfolgsmeldungen.
Ja, genau.
Wir sehen das.
Ja.
Und natürlich sehen wir auch manchmal, dass etwas nicht so klappt. Mhm. Aber oft sehen wir, wie etwas klappt.
Mhm. Ja. Und wie es gehen kann, ne? Weil Misserfolge haben wir auch genug. Ne? Rückfälle, Alkohol, Drogen, Syndrome spielen auch eine Rolle. Wir haben Substituierte bei uns in der Anstalt. Das ist früher habe ich gesagt, das geht gar nicht mit Drogen. Also hier, das war auch die allgemeine Meinung. Dann hieß es aber, jetzt kommen die Substituierten zu uns. Und ich hätte nicht gedacht, und da hatte ich auch wieder das Glück, für dieses Haus dann auch mit zuständig zu sein, was man auch diesen Menschen, wenn man denen vertraut, wenn man denen auf sie zugeht, wenn man sie respektiert. Und sie haben es dann irgendeiner Stelle im Buch auch gesagt, das ist einfach auch deutlich zu machen, dass man den anderen wahrnimmt und dass man den respektiert.
Und all das finden sie im geschlossenen Vollzug eben, wo auch die Dominanz der Subkultur überwiegt.
Genau.
Das finden sie natürlich entweder gar nicht oder nur in geringem Maße. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Vollzug, diese Dominanz der Subkultur.
Sie hatten in Ihrem Buch geschrieben, dass diese Bewertung von Erfolgen und Misserfolgen im Vollzug tatsächlich nur in Niedersachsen im Justizvollzugsgesetz verankert ist. Und ich habe dann gleich bei uns mal durchgeblättert in Berlin. Also da konnte ich jetzt auch nichts lesen.
Ja, ja.
Also es ist ja schon mindestens der erste Schritt zu sagen. Also wir wollen jetzt auch mal eine wissenschaftliche Betrachtung der Sache hier angehen.
Ja, wobei in Niedersachsen gibt es ja auch ein Institut, dieses Kriminologische Forschungsinstitut, KFN Niedersachsen. Also die haben eine andere Zugang über die Wissenschaft und über die Forschung tatsächlich, ja.
Und das lässt sich nicht auf andere Bundesländer übertragen, wa?
Nee.
Ja. Ist traurig, ne?
Ja, wegen der Föderalismusreform.
Ja. Mhm,
16 unterschiedliche Länder.
Ja.
Ja, vielleicht auch mal, gerade wo wir über Bundesländer sprechen, es gibt ja gewaltige Unterschiede bei den Gefangenenzahlen pro 100.000 Einwohner zwischen den Bundesländern.
Ja.
Ich habe hier mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. 38 Inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein.
Ja.
88 Inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen. 95 auf 100.000 Einwohner in Hamburg und 84 Inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Berlin. Sie waren ja nun lange Zeit in Schleswig-Holstein als Ministerialdirigent zuständig für den Strafvollzug. Sie sind, glaube ich, auch mit dafür verantwortlich, ein Stück weit dafür mit verantwortlich, dass die Zahlen, die Gefangenenzahlen so niedrig sind.
Ja, deswegen hat, also es war damals Engholm. Engholm war, davor war 50 Jahre lang CDU, muss ich jetzt mal wirklich parteipolitisch sagen, war die Kriminalpolitik oder die Vollzugspolitik in Schleswig-Holstein CDU dominiert. Und dann kam Engholm, überraschenderweise, als neuer Ministerpräsident. Und er holte einen neuen Justizminister, Klingner, und der Klingner holte mich dann. Und wir haben damals ein neues Konzept entworfen für Schleswig-Holstein und haben das auch beforschen lassen. Da war Dünkel damals, auch Kornel, der in Berlin ja auch einen guten Namen hat, haben damals eine empirische Befragung gemacht, auch mit den Vollzugsbediensteten und mit Gefangenen und mit freien Trägern und mit Bewährungshelfern und haben die gefragt, was wollt ihr für Änderungen haben in Schleswig-Holstein eigentlich. Und daraus ist ein Gutachten entstanden und das war praktisch das Drehbuch für Klingler oder auch für mich dann dort für die Justizpolitik. Und insofern ist Schleswig-Holstein ziemlich einmalig, dass dort eine wissenschaftliche Grundlage mit Externen geschaffen worden ist und dass dort eine hohe Bereitschaft war, im Politikbereich Änderungen vorzunehmen. Und da hatte ich das Glück, ich durfte 15 Jahre lang dabei sein. Und die Zahlen zeigen eben den Unterschied. Schleswig-Holstein ist heute noch immer noch das Land mit den wenigsten Inhaftierten. Im Landtag wird das dann so diskutiert, dass dadurch viel weniger Kosten pro Gefangenen pro Jahr entstehen, ist richtig. Also der Haushalt ist geringer für den Strafvollzug im Vergleich zu anderen Ländern. Man darf jetzt nicht Stadtstaaten mit Flächenstaaten vergleichen. Aber wenn wir uns mit Rheinland-Pfalz vergleichen oder mit Baden-Württemberg, dann sind das realistische Vergleiche. Und Schleswig-Holstein spart allein durch diese geringe Zahl, 38 pro 100.000 der Bevölkerung, jährlich Millionen an Haftkosten. Und dadurch konnte dann Schleswig-Holstein die Bewährungshilfe ausbauen und konnte die freien Träger besser fördern und dadurch auch wieder weniger Rückfall. Und das ist natürlich die Krönung des Ganzen. Ja. Das heißt, weniger Rückfall durch eine solche rationale, wie ich das nenne, Kriminalpolitik. Ja. Aber da steht für Deutschland einzigartig nach wie vor. Ja.
Und da kommt doch jemand vorbei und fragt mal. Sie haben im Vorgespräch haben Sie erzählt, dass Sie Herrn Flücke, der uns ja im Unternehmen bekannt ist, auch in einer Form beraten haben. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen?
Naja, Flücke war richtig befreundet auch. Es gibt ja auch gemeinsame Bücher, Flücke, Preußger, Melike, haben damals auch gemeinsame Bücher geschrieben. Preußger war so ein ganz bewährter Anstaltsleiter, der ging dann nach Sachsen im Rahmen der Wiedervereinigung und baute dann in Sachsen ein neues Vollzugssystem auf. Und wir drei haben da so in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung gemeinsam, es gibt auch ein Zietender Kreis, also gemeinsam daran gearbeitet. Aber dann das Hauptproblem war dann diese Föderalismusreform. Das heißt, es gab keine Bundesdiskussion mehr, es gab keine Zuständigkeit mehr im Bundesjustizministerium, sondern jedes Land machte das, was es wollte. So, und da, das ist dieses Stichwort Marginalisierung, damit ist im Grunde diese ganze Fachdiskussion gering gehalten worden und darunter leiden wir noch heute immer noch. Ja.
Vielleicht nochmal zurück auf Ihre Zeit in Schleswig-Holstein. Sie unterscheiden die Resozialisierungsmaßnahmen in drei Säulen.
Ja.
Sie haben einmal den Strafvollzug als eine Säule, die sozialen Dienste der Justiz, dazu zählt Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, Führungsaufsicht und die freien straffälligen Hilfe.
Ja, genau.
Und Sie haben praktisch die ambulanten Resozialisierungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein stark verstärkt.
Aber wie? Ja. Und wir haben den Vollzug eben reduziert, zahlenmäßig. Nicht von der Qualität her, aber zahlenmäßig. Wir haben auch neue Anstalten gebaut. Also wir waren nicht gegen den Vollzug, sondern haben gesagt, wer sind eigentlich die Richtigen? Welche Kapazitäten braucht man eigentlich für den Vollzug? Und Schleswig-Holstein hat eine ganz schlimme Zahl, immer mit der geringen Zahl offener Vollzug. Gerade, im Vergleich zu Berlin. Ja, war Berlin bei fast 30% und Schleswig-Holstein bei 4 oder 5%. Also wir haben dann auch den offenen Vollzug ausgebaut. Wir haben eine neue Jugendanstalt gebaut. Wir haben auf neue Sozialtherapie gebaut, neue Frauenvollzug gebaut. Also wir haben viel auch für den Vollzug selbst getan, aber da wir von der Belegung her Ressourcen gespart haben, haben wir gleichzeitig die Bewährungshilfe ausgebaut, die Gerichtshilfe ausgebaut und die Projekte der freien Straflinghilfe. Mit dieser Krönung gewissermaßen zu sagen, dadurch entsteht weniger Rückfall.
Ja.
Und das ist das Hauptargument.
Ja. 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 Warum kommen so grundlegende Reformen, wie sie ja denn damals stattgefunden haben, im Strafvollzug zumeist von außen und fast nie von innen?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also der Vollzug ist fast zu lieb, sage ich mal, der Vollzug. Auch die Mitarbeiter des Vollzugs, auch vom AVD, die sind sowas von loyal. Ja, die erfüllen das, was ihnen der Anstaltsleiter oder das Ministerium sagt, treu und brav und haben da genug alltägliche Belastung, aber sie mischen sich nicht ein in größere Zusammenhänge. Das ist auch ein Stück weit Kritik im Grunde an den Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen oder auch an ihren Verbänden, die Sie da haben. Mhm. Ja, sie sollten sich mehr um die größeren Zusammenhänge kümmern. Mhm. Und der größere Zusammenhang ist eben tatsächlich, welchen Stellenwert haben die AVD-Beamten innerhalb der Anstalt? Welche Aufgaben können ihnen zusätzlich übertragen werden? Was sind Aufgaben für die Sozialarbeiter? Häufig übernimmt der AVD ja wichtige Aufgaben von Sozialarbeitern. Mhm. Und wie sind eigentlich die Aufgaben aufzuteilen zwischen AVD, Sozialarbeitern, Psychologen, Vollzugsleitern und Juristen? Es gibt wenige, so wie Sie, glaube ich, die aufgestiegen sind innerhalb der Laufbahn und dann zu Vollzugsleitern geworden sind.
Nee, zum Vollzugsdienstleiter.
Ja, ja, aber selbst in Schleswig-Holstein gibt es Vollzugsleiter,
ja,
die aus,
ja,
dem AVD kommen.
Ja, okay.
Ja, ja, und da bin ich sehr dafür. Da bin ich sehr dafür, weil das sind die für mich die absoluten Profis.
Absolut.
Ja, mhm. Die kennen sich wirklich aus. Mhm. Also deswegen, aber jetzt ist die Frage,
ja,
wer macht eigentlich so eine Grundlagenanalyse oder nochmal so eine kritische Bestandsaufnahme? Und da kann ich nur sagen, ich hatte das Glück, 90 folgende 15 Jahre lang, dass da auch Externe eben tatsächlich diese Analyse gemacht haben und auch Externe zum Teil geholt worden sind. Wenn Sie wollen, das ist ein kritischer Punkt, aber wenn man sich mal anschaut, auch die Anstaltsleiter, also ich erinnere jetzt an die Diskussion, wo es um die Entlohnung der Gefangenen geht, da gibt es eine gute kritische Bewertung der Anstaltsleiter, der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter, bei dieser Diskussion jetzt, wie hoch sollte die Entlohnung eigentlich Gefangenenarbeit bezahlt werden. Aber die Anstaltsleiter hätten in Wahrheit viel mehr Macht, wenn sie sie nutzen würden. Also meine wichtigsten Partner in Schleswig-Holstein waren im Grunde die Anstaltsleiter, weil die wussten genau, was in den Anstalten passiert, je nachdem, wie eng sie mit dem AVD zusammengearbeitet haben oder nicht. Aber das waren die wichtigsten Leute in den Anstalten. Und die waren im Grunde meine Gruppe, die mich kritisch begleitet und gewürdigt hat.
Ja.
Und die Anstaltsleiter bundesweit, also wenn Sie sagen ungefähr 180 Gefängnisse, die haben eine extreme Macht tatsächlich, weil die sind die Spitze der Anstalten und darüber sind dann die Ministerien. In den Ministerien sind überwiegend Leute, die eben von der Praxis nicht so viel Ahnung haben oder früher mal vor Jahrzehnten vielleicht in der Anstalt waren oder so. Also die Verbindung von den Anstalten zu den Ministerien ist auch ein großes Problem. Und die Anstaltsleiter und dann in Zusammenarbeit mit dem AVD und in Zusammenarbeit mit den Verbänden, glaube ich, nutzen ihre Kenntnis und ihre Macht, die sie real haben, nicht genügend aus.
Ja,
gut, dass Sie das so nachfragen. Ja. Von denen sollte man mehr erwarten.
Also es ist mehr möglich.
Ja.
Ja,
ja, es ist mehr möglich.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon mal Zeiten, ohne dass wir jetzt hier so rückwärts denken, in den 90ern, ne, kannst du dich erinnern, unsere Seminare, Workshops, die wir gemacht haben, wo es eigentlich immer um die Verbesserung von Abläufen innerhalb von Anstalten ging.
Ja.
Und ich erinnere mich an so ein großes JVA des offenen Vollzuges, und dann wurde die einzelnen Buchstaben wurden dann eben Verantwortung, Engagement. Ja. Da, das rührt alles noch aus einer Zeit, wo jeder auch so richtig,
ja.
Jetzt ist die alt, muss man mal so sagen, es ist ja auch ein Generationswechsel hat stattgefunden in den Anstalten. Ja. Und eigentlich ist es jetzt wieder Aufgabe, das auch nochmal neu zu befördern. Durch Corona war auch viel Pause entstanden, muss man sagen, ne? Und dass das einfach nochmal, vielleicht hilft das jetzt auch dieser Podcast, dass man einfach sagt, ey Leute, jetzt müssen wir einfach auch mal uns darüber Gedanken machen.
Sie sagten gerade Entlohnung der NFT zum Beispiel, ja? Das Bundesverfassungsgericht hat vor wenigen Tagen entschieden, dass der Lohn in der Haftanstalt hoch genug sein muss, um zur Resozialisierung beizutragen. Und dass augenblicklich im Grunde ein Verstoß gegen das Resozialisierungsgebot stattfindet.
Richtig.
Was im Grunde schon gefordert wurde, auch von Ihnen.
Auch von den Anstaltsleitern übrigens. Die haben da ein sehr gutes Plädoyer gehalten. Und das Entscheidende, der entscheidende Begriff in diesem Urteil ist Wertschätzung. Dass über die Arbeit und über die Entlohnung eine Wertschätzung ausgedrückt werden muss. Und wir wissen alle, was Arbeit und Beruf bedeutet für den Stellenwert, den die Menschen haben in unserer Gesellschaft, wenn sie dafür, erstens, wenn sie arbeiten gehen, und zweitens, wenn das wertgeschätzt wird, und drittens, wenn sie dafür auch anständig entlohnt werden. Also insofern war die ganze Gefangenenentlohnung immer eines dieser großen Schwachpunkte. Und damit hängt zusammen übrigens auch, das ist jetzt noch zu wenig thematisiert, die ganze Frage Rentenversicherung, weil wenn jemand treu und brav arbeitet, gewissermaßen, heißt das nicht, dass seine Position in der Rentenversicherung sich entsprechend. Er ist nicht anerkannt, es ist kein Arbeitnehmerverhältnis, weil es wird nicht anerkannt in der Rentenversicherung, in der Höhe der Rente. Also das Urteil, das fehlt noch gewissermaßen, dass auch die Pflichtversicherung in der Rente, dass die angepasst werden muss und dass nicht jemand entlassen wird, auch viel vom Alter her, entlassen werden mit einer geringen Erwartung, was die spätere Rente betrifft. Mhm.
Ja, also nochmal bestraft wird eigentlich, ne?
Ja, und viele arbeiten ja Jahre und Jahrzehnte im Vollzug tatsächlich.
Ist es jetzt eigentlich noch in Schleswig-Holstein so, dass Sie zufrieden sind mit dem, was Sie da aufgebaut haben und was damit weiterhin passiert?
Also es gibt ja einen Faktencheck übrigens, den empfehle ich sehr, den kann man sich anschauen, auch übers Internet, Faktencheck Schleswig-Holstein. Und den schaue ich mir natürlich regelmäßig an. Und ich bin, muss ich jetzt mal zugeben, ich bin relativ stolz, wie die Daten sich weiterentwickeln. Egal welche Regierung im Grunde da gewesen ist, da war zwischendurch mal wieder CDU da, da war zwischendurch auch die Grüne mit in der Regierung, die SPD sowieso. Die Grundlage ist relativ stabil. Und das hat jetzt nicht mit mir alleine zu tun oder wenig zu tun, sondern da gibt es natürlich Erklärungen, warum ist Schleswig-Holstein so ein offenes Land, warum sind die so bereit im Grunde mit dem Thema Resozialisierung umzugehen. Und da gibt es wahrscheinlich doch auch irgendwelche landesspezifischen Besonderheiten. Manche sagen, das Land zwischen den Meeren. Das heißt, die lieben die Ostsee und die Nordsee. Und nach oben ist dann Dänemark mit einem auch sehr fortschrittlichen Strafvollzugssystem. Also insofern muss man sagen, die äußeren Rahmenbedingungen sind für Schleswig-Holstein relativ günstig. Ja.
Aber es ist traurig, dass sich da nicht mal jemand vorbeischaut und sagt, was habt ihr denn da jetzt eigentlich gemacht? Dieser Austausch findet in den Ländern.
Das ist der Punkt. Das ist diese Föderalismusreform. Die gesagt hat, 16 verschiedene Länder. Es gibt ja auch gute Gründe für den Föderalismus. Zu sagen, wir wollen nicht zurück zu Kaiserszeiten. Ja. Wir wollen keinen zentralen Dienst- und Vollzugsvorschrift haben. Die Länder sollen sich weiterentwickeln. Aber darunter leidet dann das Thema Strafvollzug. Weil mit dem Thema Strafvollzug gewinnt keiner mehr heute in der Politik oder in den Medien irgendwelche Punkte.
Ich habe für mich auch so, als ich das Strafvollzugsgesetz von Berlin nochmal gelesen hatte, das ist ja tatsächlich über 2016, das war mir gar nicht mehr so bewusst, das war ja voll in der Zeit, wo man selber aktiv war, 2016 ja erst, hat ja erst seine Gültigkeit gefunden, 2016. Das sind 10 Jahre zwischen dem, mit der Entscheidung.
Ja, wobei man kann natürlich auch sagen, es war gar nicht schlecht, das alte Bundesgesetz weiter gelten zu lassen.
Ja, das stimmt.
Kann man nur sagen, Weil das war relativ gut, das alte Bundesgesetz.
Herr Melicke, das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt nur Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Das ist in anderen Ländern schon etwas anders. Sie plädieren dafür, das Strafrecht zu erweitern, zum Beispiel gemeinnützige Arbeit, erweitertes Fahrverbot oder Aussetzung der Geldstrafe, Halbgefangenschaft, Hausarrest, um Alternativen zur Freiheitsstrafe zu schaffen.
Also wir haben ja im Jugendstrafrecht diese Vielfalt, diese Möglichkeiten des Jugendrichtes oder des Jugendgerichtes, und dass wir nur Freiheitsstrafen haben, also geschlossen offen, in der Praxis dann später. Es wird ja keiner verurteilt zum offenen Vollzug, sondern er wird verurteilt zur Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, wenn das alles ist, was der Strafrichter zur Verfügung hat oder die Strafrichterin, dann ist das viel zu wenig, auch im Vergleich zu internationalen Voraussetzungen, und befördert natürlich auch das Thema Ersatzfreiheitsstrafe, dass wir die falschen Leute im Gefängnis haben. Ja. Und nur die Wiederholung selber, also auch bei der Bewährungshilfe, ist ja einer der Tatbestände, die immer wieder vorkommen, ist die Wiederholung des Täters. Der ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Wenn man sich dessen Sozialisation anschaut, die Jahre und Jahrzehnte, wo diese Kinder und Jugendlichen ein schwieriges Leben hatten, wenn sie wollen, ich bin ja selbst ein Beispiel dafür, dann braucht es manchmal Jahre und Jahrzehnte, um zu einer gelingenden Resozialisierung zu kommen. Und wenn ich diesen Prozess erschwere, durch Freiheitsentziehung und Subkultur und Gewalt und Drogenabhängigkeit, die dann vor allem im Vollzug entsteht, und nicht die guten Möglichkeiten einer Bewährungshilfe nutze und einer wiederholten Bewährungshilfe nutze, dann sage ich, da gewichten wir falsch. Ja, da werden auch die Kosten des teuren Strafvollzugs verschwendet gewissermaßen. Und wir sollten viel mehr die Bewährungshilfe ausbauen und die Projekte der freien Strafwilligen befördern. Ja.
Sie vergleichen in Ihrem Buch den Vollzug mit einem Haus, in dem es mehrere Geschosse gibt, weil Sie gerade auch Subkultur sagten. Ja. Im Erdgeschoss und Dachgeschoss die Hauptkultur, also das, was die Behörde vorgibt, und im Keller die Subkultur, Herrschaft, Profit, organisierte Kriminalität, die ja jeder Inhaftierte im Grunde im geschlossenen Vollzug ausgesetzt ist.
Ja, wobei, wenn man jetzt, wissen Sie jetzt besser als ich, weil Sie haben da Jahrzehnte gearbeitet.
Wir waren im offenen, da haben wir, Frau Schwarzenmeier, kaum Subkultur.
Ja, wirklich. Also ich habe es ja erlebt, 10 Jahre geschlossener Vollzug, dann über 30 Jahre offener. Und kann man nicht sagen, es gab immer wieder mal Dinge, die sich vielleicht mal so ereignet haben. Aber das war relativ schön erklärt. Ja. Immer mit der, oder geklärt mit der Maßgabe, wenn du hier schief läufst, dann fliegst du weg. Also der Druck, den muss man einfach auch so...
Die Erfahrung sind ja, wenn Leute so benennen, etwas zu verlieren haben, dann wird ganz genau darauf geachtet.
Und im geschlossenen Vollzug haben sie nichts zu verlieren.
Genau. Ja. Und man hört immer noch, weil Sie das vorhin nochmal sagten mit der Entlassung, vor kurzem hatte ich mal einen Insasse, der sich bitter darüber beschwert hat, er war wiederholt im Vollzug, diesmal im offenen Vollzug. Na, wie bin ich denn rausgegangen in Tegel mit einer blauen Tüte? Was habe ich denn gehabt? Natürlich. Und das war schon eine Granate, der Mann, muss ich schon sagen. Aber trotzdem, egal wie, man hat ihm keine Chance gegeben, das nochmal irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ne? Ja. Wobei ich finde, dass natürlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse gerade das immer schwieriger machen, da auch irgendwo anzudocken, glaube ich. Das ist, glaube ich, Strafvollzug kann man auch gar nicht getrennt von den gesellschaftlichen Verhältnissen sehen. Ne?
Richtig, aber sagen wir, der AVD oder der Strafvollzug ist Schwierigkeiten gewohnt. Also sein Hauptjob ist, mit Schwierigkeiten umzugehen.
Ja, das ist wohl wahr. Herr Melike, in Ihrem Buch kritisieren Sie die Ersatzfreiheitsstrafe sehr stark. Und der Bundestag hat vor kurzem am 22. Juni diesen Jahres einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zugestimmt, wonach der Umrechnungsmaßstab einer Geld- und Ersatzfreiheitsstrafe halbiert werden soll. In Dänemark und Schweden hat man ganz auf Umwandlung von Geldstrafe in Freiheitsstrafe verzichtet. Dort kann man zum Beispiel gleich zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden.
Ja, ich bin für gemeinnützige Arbeit als echte Alternative. Und wenn ich jetzt an Berlin-Plötzensee denke und an den Anstaltsleiter, der immer wieder kritisch auch im Fernsehen gezeigt wird, der sagt, sie sind ein Heim für Obdachlose und für sozial problematische Leute geworden. Das hat im Grunde mit Strafvollzug wenig zu tun. Und wenn man dann dagegen hält, was kostet ein Haftplatz, 150 Euro mindestens oder mehr sogar im Vollzug, dann ist das, finde ich, auch mutig von dem Anstaltsleiter. der sagt, das ist Fehlbelegung. Ich verwalte hier ein soziales Problem, aber es sind die falschen Leute. Für die brauche ich im Grunde keine Freiheitsstrafe. Und deshalb bin ich auch als Alternative für gemeinnützige Arbeit. Das heißt, man muss ja auch der Gesellschaft was bieten. Wir können nicht so tun, als wenn jeder schwarz fahren kann oder jeder jede Straftat begehen darf. Also man muss auch mit irgendeiner Sanktion arbeiten, aber deswegen gemeinnützige Arbeit. Und ich verstehe auch in Berlin nicht, warum die freien Träger nicht eine große Werkhalle anbieten, zu sagen, da kann jeden Tag gemeinnützige Arbeit stattfinden. Und das führt zu einer weiteren Halbierung der Freiheitsstrafe. Insofern ist dieser Schritt der Bundesregierung der richtige, aber es ist nur die halbe Strecke. Und der nächste Schritt wäre jetzt diese verpflichtende gemeinnützige Arbeit. Und statt Plötzensee bräuchte man im Grunde eine große Werkhalle.
Ja. Zumindest ein Teil von Plötzensee.
Ja gut, also man braucht weiterhin, also, sagen Sie ja auch, man braucht weiterhin die Sanktionen. Das heißt, sonst kommen die Leute ja nicht hin. Die gehen ja nicht freiwillig in die große Werkhalle.
Nein.
Das heißt, die brauchen geschlossenen Vollzug, aber sie können halbieren.
Ja.
Sie können halbieren, indem sie in dieser großen Werkhalle arbeiten, tatsächlich.
Ja, die Fallzahlen der Bewährungshelfer ist ja außerordentlich hoch in Deutschland. Sie haben geschrieben, der Bewährungshelfer hat im Monat etwa eine halbe Stunde Zeit für einen Proband.
Ja, in Österreich steht im Gesetz 1 zu 30. Ja. In Deutschland ist ungefähr 70, 80. Die Statistik wird jetzt nicht mehr veröffentlicht, aber liegt über 70.
Und bei einer halben Stunden Gespräch mit einem Proband ist natürlich nicht viel zu machen.
Nee, da kannst du nicht machen.
Ja, und trotzdem ist die Bewährungshilfe, hat sie viel weniger Rückfall als der Strafvollzug. Also selbst mit dieser halben Stunde hat sie größeren Erfolg als der geschlossene Vollzug.
Herr Melike, Sie haben vor 3 Jahren Ihr letztes Buch geschrieben, Resozialisierung und systemischer Wandel. Worum geht's da?
Ja, also wenn Sie sagen, Sie haben geschrieben, dann stimmt das schon mal nicht.
Ja.
Weil ich hatte einen Mitherausgeber, Christopher Wein, dessen Diplomarbeit ist hier oder Masterarbeit ist hier mit verwertet zum Thema Übergangsmanagement. Und insgesamt sind es ganz viele Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und insofern, es gibt Bücher, wo sie recht haben, die ich selbst geschrieben habe, aber die meisten Bücher habe ich zusammen mit anderen herausgegeben und habe immer auch andere Autoren gewonnen aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch international, weil das war genau diese Form der Fachdiskussion, dieses Bereichern mit Argumenten und Erfahrungen von anderen. Und das ist, wenn Sie wollen, der Schlüssel zu meinem Berufsleben gewesen. Ich habe immer gewusst, ich bin Fachidiot. Ich brauche die anderen.
Ja.
Und das war ein Merkmal bis hin zu meinen Büchern und bei meinem Job sowieso. Ich brauchte die Anstaltsleiter. Ohne die Anstaltsleiter wäre ich verloren gewesen.
Ja.
Ich brauchte den AVD.
Ja.
Und die merkten auch, der meint es ernst. Der hört uns wirklich zu. Der nimmt das auf, was wir dem erzählen. Und so ist dieses Buch hier auch. Also Resozialisierung und systemischer Wandel heißt, es sind natürlich auch von mir Beiträge drin, diese Komplexleistung, da bin ich relativ stolz drauf, diesen Begriff da eingeführt zu haben. Aber es haben eben ganz viele mitgeschrieben und nur mit denen zusammen ist dieser systemische Wandel tatsächlich auch möglich. Und das ist nochmal das Argument auch, wie war das früher und wie ist es jetzt? Wir schaffen alleine keinen systemischen Wandel, sondern wir brauchen die anderen dazu, die Kollegen, die Organisationen, die Institutionen, die Öffentlichkeit, die Verbände, den Politikbereich, um dann sowas wie einen systemischen Wandel machen zu können. Ich habe das erfahren dürfen, die 70er Jahre waren so, das war der alte Vollzug davor, der Verwahrvollzug, dann kam das Bundesstrafvollzugsgesetz, da hat ein systemischer Wandel stattgefunden. Aber es wäre wieder Zeit für einen neuen systemischen Wandel. Und dafür ist das gewissermaßen das Drehbuch. Es greift ja keiner, es fängt ja keiner Streit um mir an.
Nein.
Deswegen habe ich in dem anderen Buch ja geschrieben, eine Streitschrift. Ich würde mich so gerne streiten, ja.
Aber, also von uns kommt der Streit jetzt nicht.
Ja, aber jetzt sind Sie zurückgeworfen, gewissermaßen auf Ihren Einflussbereich und deshalb Gibt genug Gründe für eine kritische Analyse, für ein Bundesinstitut, für eine Kommission des Deutschen Bundestages, das würde ich empfehlen, die sogenannte Enquete-Kommission, für eine kritische Bestandsaufnahme und für neue Perspektiven.
Ja.
Der Strafvollzug braucht dringend neue Perspektiven.
Helmut Schmidt hat mal gesagt, der liebe Gott hat mich als Arbeitstier geboren. Ist das bei Ihnen genauso?
Ja.
Da gibt es nicht viel zu sagen.
Aber das gehört alles zusammen. Also das, wenn Sie mal sehen, meine ersten 15 Jahre im Leben, die waren nicht so besonders toll. Dann der systemische Wandel, der in meinem Leben stattgefunden hat. Mhm. Also Sie können ja den Titel des Buches auch auf mich beziehen. Sagen, Mehlecke hat einen systemischen Wandel bezogen und dadurch ist er resozialisiert worden. Ja. Und da weiß ich eben, wie wichtig die anderen Faktoren sind. Also ich bin offen für die Diskussion oder auch die Beeinflussung. Oder meine Enkel bereichern mich nach wie vor. Ich lasse mich bereichern durch meine Enkel und empfinde das als großes Glück. Und darum, das ist das Ziel. Darum geht's ja.
Herr Mehlecke, wir bedanken uns ausdrücklich für dieses tolle Gespräch und offene Gespräch, was wir mit Ihnen führen durften. Der Weg hat sich nach Hamburg gelohnt für uns.
Ja, ich würde auch gerne nochmal das, was ich eben schon gerade gesagt habe, dass ich wirklich begeistert bin von Ihren Darlegungen hier, dass es endlich, wenn ich jetzt noch im Vollzug arbeiten würde, ich glaube, jetzt losgehen würde und alle motivieren, los, kommt, jetzt setzen wir uns hin und machen was. Ich hoffe, dass Verantwortliche das jetzt auch mit anhören und einfach auch sehen, dass die Notwendigkeit tatsächlich auch besteht. Und vielleicht können wir tatsächlich noch Kollegen auch inspirieren, sich einfach weiter Gedanken zu machen als bis zur nächsten Haftraumtür. Ne? Und deshalb bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich, dass wir kommen durften. Die Fahrt war nicht so lang. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch dann auch zu lesen.
Ja. Das Buch, das Knastdilemma, ist wirklich empfehlenswert.
Genau.
Gerade auch für jemand, der mit dem Vollzug zu tun hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann zur nächsten Folge Haftzeit.